Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Das ist jetzt heute die 71. Folge. So schnell geht das mit den Sendungen. Und Wolfgang, ich konnte es kaum glauben, dass es schon die 71. Folge ist.
Ja, man muss sich das wirklich mal überlegen. Wir sind jetzt seit einem guten Jahr da dran. Und dennoch, wir haben ja einige Sondersendungen gemacht. Wir haben auf der CeBIT einige zusätzliche gemacht, auf der Fotokina und auf der IFA. Und da muss man schon sagen, das hat sich ganz schön zusammengeleppert.
Wann hast du nur die Fotokina gemacht?
Also Beitrag von der Fotografie.
So war das.
Du passt aber auf, bist heute wach, oder?
Ja, ich hatte ein schönes Wochenende gehabt. Mir ist etwas passiert, was vielen XP-Leuten schon mal passiert sein soll. Plötzlich war alles bei mir, mein ganzer Rechner war schreibgeschützt. Ich konnte nichts mehr machen, meine externen Festplatten schreibgeschützt. Alles schreibgeschützt und die Ordner wurden umgewandelt in Systemordner. Ich suchte nach einer Lösung. Das ging ja nun noch, weil ich etwas herausholen wollte, nicht wegspeichern wollte im Internet und fand dann in der letzten Schublade bei Microsoft irgendwo ganz hinten einen Tipp, wie man das nun machen könne.
In einer Internetschublade.
Wie man sowas denn machen könne, wenn es denn so passiert. Und da muss man doch tatsächlich, wenn man das modernste Betriebssystem von Microsoft geladen hat, nämlich Vista, zurück in die DOS-Box.
Hättest du auch auf Linux umsteigen können.
Ein Glück, dass es die DOS-Box überhaupt noch gibt, denn sonst ist man da aufgeschmissen.
Die ist nur virtuell da.
Und dann kommt man zu den alten Attributen wieder zurück, die man noch kennt aus uralten Computerzeiten.
Attrib-S ist?
Du hast ja gesagt Systemordner.
Genau, das nimmt also das Attribut weg. Mhm. Attrib-R nimmt den Schreibschutz weg. Mhm.
Und Attrib-H sollte man zur Vorsorge gleich mitmachen, denn da waren auch einige Attribute hidden gesetzt, also sagen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, was das gemacht hat. Ich war es nicht. Aber da muss es irgendwelche Kombinationen geben von Programmen, wo so etwas einfach passiert.
Das war ein Update, kam direkt aus Redmond. Die machen ja sowas.
Und jetzt frage ich mich, was macht ein ganz normaler User? Ich sehe mich ja nicht als ganz normal an, dass ich überhaupt Vista mache. Was macht ein ganz normaler User, wenn ihm so etwas passiert?
Ja, ich denke, dass der ganz normale User seine Kiste nimmt und sie seinem Händler auf die Theke knallt und sagt, hier, alles scheiße.
Ja, ist eigentlich unglaublich. Es ist unglaublich, was da alles so passiert. Also vorher hatte ich noch nie so viel Ärger gehabt wie jetzt mit diesem Betriebssystem.
Also bei Microsoft kann man nachlesen, dass das häufiger passiert. Ich weiß, dass das auch bei XP schon wiederholt passiert ist. Das sind also Dinge, die sind nicht neu. Warum sie passieren, weiß ich nicht. Microsoft, wenn sie es wissen, sagen sie es nicht. Aber das wäre albern. Also wahrscheinlich wissen sie es nicht. So, und es passiert eben. Fertig.
Ich war schon drauf und dran, die Vista-Maschine umzubauen in eine virtuelle Maschine. Denn das ist nun auch unser Thema von heute. Das ist ein Schwerpunktthema. Virtuelle Maschinen, das ist ein ganz heißes Thema. Und da haben wir eingeladen.
Einen weitgereisten jungen Mann, den wir aus der Fernsehzeit beim WDR noch kennen.
Ganz am Anfang Anfang der 80er Jahre, Heinz Schmitz.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und ja, jetzt sind virtuelle Maschinen dran. Hast du dich da reingehängt in diese Sache, um das mal ein bisschen zu kapieren und erklären zu können?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Das kommt im Moment stark hoch, weil eben die Rechenleistung stark genug ist eines normalen Rechners. Ja. Die Virtualisierung kommt die ursprünglich aus der Mainframe-Ära.
Heinz, vielleicht sollten wir den Zuhörer, der noch nichts davon gehört hat, erstmal erklären, was ist denn das eigentlich? Eine virtuelle Maschine ist ja eigentlich ein Stück Software, was auf der normalen Hardware läuft. Auf welcher Hardware?
Das ist ein Computer im Prinzip. Auf einem PC, auf einer PC-Basis. Einem Intel-Prozessor mit einem BIOS drauf. Läuft ein Programm.
Aber auf AMD läuft es bei mir auch.
Habe ich gesagt, Intel? Ja. Auch auf AMD natürlich. Auf den x86-Prozessoren, wie man es wie uns früher sagt, da läuft ein Programm drauf, das spielt eine neue Hardware vor. Mhm. Darauf kann man dann wieder einen Rechner installieren.
Also quasi ein Emulator, könnte man sagen.
Ja. Ein PC-Emulator, schöner Begriff dafür.
Hat er denn auch die Nachteile von einem Emulator, dass es meistens bedeutend langsamer ist als das Original?
Der braucht natürlich Rechenenergie, er ist nicht bedeutend langsamer. Und wie ich schon sagte, heute sind die Rechner so stark, dass es kaum noch auffällt. Was man braucht, ist, man braucht einen schnellen Prozessor und man braucht ganz viel Speicher. Denn wenn man zu wenig Speicher hat, fängt er an, auf die Platte auszulagern und dann wird's sehr langweilig, dann hat's keinen Zweck
mehr. So, das heißt also, ich kann auf meinem PC ein Programm starten, das tut so, als sei es ein PC. Ja. Das ist ja noch nicht die Sensation.
Das ist die einfachste Variante. Ich habe mein Windows laufen, auf dem Windows läuft eine virtuelle Workstation, also ein virtueller Rechner, und darauf kann ich dann wieder ein Windows installieren oder ein Linux installieren oder ein Unix installieren oder was auch immer ich habe. Mhm. Das läuft dann auch wie ein getrennter Rechner.
Das heißt, die unterschiedlichen Betriebssysteme, die ich laufen lasse, laufen parallel, gleichzeitig, tun die auch gleichzeitig etwas?
Ja.
Und ich kann quasi von einem Betriebssystem zum anderen hüpfen.
Ja, von einem Rechner zum anderen hüpfen.
Von einem virtuellen Rechner.
Von einem virtuellen Rechner zum anderen hüpfen. Aber das kommt einem selber so vor, als ob es ein anderer Rechner ist.
Das ist auch der Grund dafür, weshalb Entwickler so gerne so virtuelle Maschinen haben. Denn die müssen ja das, was sie entwickeln, ausprobieren auf verschiedenen Maschinen, ob das auch läuft. Und bevor sie nun da einen 2000er Rechner stehen haben, einen XP, einen Vista, einen Unix und Linux, machen die das alles mit einer Maschine und haben da viel Geld gespart.
Ja, und es gibt auch eine ganz andere Sache, die wichtig ist. Die Antivirenfirmen machen die ganzen Tests auf virtuellen Maschinen. Eine virtuelle Maschine ist nichts anderes als eine Datei. Die kann man wegspeichern auf einer ganz normalen Platte, falls sie nicht gerade schreibgeschützt ist.
Ja, muss ich aufpassen.
Ja, also man nimmt das Original, eine intakte virtuelle Maschine, speichert die weg. Jetzt nimmt man die Maschine, startet die, lässt zum Beispiel ein Virus drüber laufen oder ein Antivirenprogramm und guckt, was denn da passiert. Wenn der Test zu Ende ist, schmeißt man diese Datei, die dann ja verseucht ist, einfach weg, holt sich die Originaldatei wieder und hat wieder einen neuen Rechner, mit dem man wieder neu testen kann.
Wie kommt das denn, dass er alle Funktionen eines anderen Rechners annimmt?
Indem er einfach den Prozessor weiterreicht. Mhm. Diese virtuelle Maschine, die hat einen sogenannten Hypervisor, ein wunderschöner, abstrakter Begriff. Das ist ein Verteiler, der verteilt die Prozessorleistung auf die verschiedenen virtuellen Maschinen. In diesem Hypervisor ist ein BIOS drin, so wie man es kennt vom Anschalten, dass das also anfängt, Memory hochzuzählen und so. Dieses BIOS kommt auch aus dem Hypervisor, aus der virtuellen Maschine raus. Und darauf kann ich dann meine Applikation bzw. mein Betriebssystem aufsetzen. Und darauf auf dem Betriebssystem wieder meine Anwendungen und so weiter und habe dann eben meine getrennten Rechner.
Wenn also jetzt eine diese virtuellen Maschinen einen totalen Crash hat, vollkommen weg ist, läuft der Rechner an sich und die anderen Prozesse, die anderen virtuellen Maschinen laufen weiter.
Die laufen weiter. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt auf der Workstation eine Beta-Version einer Software austesten will, von der man nicht weiß, verhält die sich ordentlich auf meiner Maschine oder nicht, dann wird man einen Teufel tun, das auf der richtigen Hardware auszuprobieren. Man installiert eine virtuelle Maschine, installiert das Beta-Programm, läuft es, ist es schön, läuft es nicht, schmeißt man die virtuelle Maschine weg und es ist nichts passiert.
Jetzt warst du in den USA, da ist eine Messe gewesen, wie heißt die?
Das war die VM World, da haben sich dann so ungefähr 11.000 Leute getroffen, die nichts anderes machen, als sich mit dem Thema Virtualisierung beschäftigen.
Das ist also ein Riesenthema. Was gibt's Neues?
Das Neue ist, dass die Virtualisierung zurück ins Rechenzentrum kommt. Wir haben ja bis jetzt von dem Arbeitsplatz gesprochen. Das ist an sich ein, naja, könnte sagen, fast ein alter Hut. Das macht man schon seit einigen Jahren so, in Entwicklerkreisen jedenfalls. Das Neue ist, dass man in die Rechenzentren wieder reingeht, denn ein Server heute ist so stark, dass er für die meisten Applikationen einfach mit den meisten Applikationen unterfordert ist. Die dümpeln so um 5-10% darum, den Rest machen die gar nichts. Brauchen aber die gleichen Strom, brauchen den gleichen Platz. Und die Hälfte der Kosten in einem Rechenzentrum sind heute Energie und Klima. Und Raumkosten.
Ja, das Dumme ist ja, wenn man einen Rechner hat, einen Hochleistungsrechner, der mehr Strom braucht und der Prozessor wird wärmer, das, was man dort hineinsteckt an Energie, kommt ja fast 100%ig wieder als Wärme heraus.
Ja.
Und diese Wärme, die muss man aber dann wieder kühlen über eine Klimaanlage. Ganz schön doof, oder?
Ja, und deswegen sagt man einfach, okay, jetzt habe ich so einen leistungsstarken Park von Rechnern da und packe eben auf einen Server mehr als eine Maschine. Eine virtuelle Maschine.
Warum? Verschiedene Maschinen, oder?
Verschiedene virtuelle Maschinen auf einen Server.
Die rechnen doch wahrscheinlich mit einer Maschine nur, oder? Im Rechenzentrum.
Wir haben viele Rechner, viele Server.
Also man hat schnell mal ein paar hundert Server da rumstehen. In mittelständigen Unternehmen haben sie 20, 30 Server. Ich weiß von einem Verlag, der hat denn da 200 Server rumstehen bei gerade mal 700 Mitarbeitern.
Mit wie viel käme der aus, wenn der mit VMware arbeiten würde?
Ungefähr mit einem Drittel. Man kann nicht alles virtualisieren. Wenn man sehr viel I.O. hat, ist es sinnvoller auf einer physikalischen Maschine, also sehr viel Netzwerkverkehr. Denn man hat eine bestimmte Bandbreite auf dem Netzwerk und wenn die ausgelastet ist, dann kann der Rechner hinterher noch so schnell sein, man kriegt es nicht schneller hin. Und da kommen auch noch so viele virtuelle Maschinen an. Wenn man viel Datenbankoperationen hat, viel rechnen muss, dann ist es sinnvoller, das auf virtuellen Maschinen zu machen.
Nun ist es ja so, dass für unsere Zuhörer, sagen wir, die viele davon sind ja auch im Rechenzentrum, glaube ich, aber für den ganz Normalen, der kann sich der Sache ja auch nähern, indem er kostenlos sich eine virtuelle Maschine zusammenbaut.
Ja, viele haben ja schon mal eine virtuelle Maschine auf dem Rechner gehabt. Es gibt ja Emulatoren für den C64, die laufen auf dem PC. Oder für den Apple oder sonst was. Das sind ja letztendlich auch virtuelle Maschinen, wahrscheinlich nicht in dieser Ausgereiftheit, wie das bei VMware der Fall ist, aber letztendlich schon. Und das ist ja kein neues Thema. So, und jetzt könnte ich mir zu Hause sowas auf meinen Rechner draufschieben. Wie muss ich denn dann meine Betriebssysteme installieren? Wenn ich Linux und Windows, ich habe da noch irgendwie ein anständiges Windows ME rumfliegen oder irgend sonst was. Oder ein noch sauberes XP zum Beispiel, wo ich die Lizenzen dafür habe. Wie mache ich denn das? Ich musste erstmal diese virtuelle Maschine auf den Rechner installieren.
Also wenn wir jetzt, bleiben wir jetzt mal bei der normalen Arbeitsplatzversion. Da ist, läuft also ein Grundbetriebssystem, entweder ein Linux oder ein Windows oder irgendwas läuft da drauf. Oder Apple geht auch. Darauf wird jetzt diese virtuelle Maschine installiert. In dieser virtuellen Maschine kann man neue Computer anlegen, neue virtuelle Maschinen anlegen. Und da sagt man eben, ich hätte jetzt gerne eine für Windows, ich hätte gerne eine für Linux und so. Und dann wird die einfach bereitgestellt. Man teilt der virtuellen Maschine dann das CD-Laufwerk noch sinnvollerweise zu, schmeißt die CD rein, installiert darauf genau, als ob man es...
Aber ich muss doch mein Windows haben, wenn ich das da in der virtuellen Maschine laufen lassen will.
Ja, ja. Das muss ganz normal drauf installiert werden, wie auf einem Computer. Es ist ein richtiger Computer. Auch die Programme müssen installiert werden. Wenn man jetzt einmal eine virtuelle Maschine installiert hat, ein Windows installiert hat und möchte mehrere haben, dann kann man ja einfach die Datei klonen.
Also ich kann auch mehrere Windows gleichzeitig laufen lassen.
Ja, ja, klar. Solange Speicher reicht.
Wolfgang, wäre doch was für dich. Da hättest du noch
mehr Probleme. Ich hatte eine ganz andere Idee gehabt. Vielleicht kann er mir sagen, ob das gelungen wäre. Ich habe einen MP3-Player. Und dieser MP3-Player, der kann auch Videos zeigen. Und der kann aber, wird von Vista nicht erkannt. Obwohl Vista das eigentlich erkennen müsste. Mhm. Aber Windows 2000, mein alter Rechner, der erkennt das Ding. Wenn ich mir jetzt eine virtuelle Maschine Windows 2000 auf das Vista drauf tue, würde der dann die Hardware-Probleme anders lösen? Würde das klappen, wenn ich dann das Windows 2000 als virtuelle Maschine dann benutzen würde?
Das sind ja keine Hardware-Probleme, wenn es mit der einen
Software geht und mit der anderen nicht.
USB ist das sicherlich irgendwie. Gehen wir mal davon aus, dass die USB-Schnittstelle in Ordnung ist. Da nehme ich an, hängen ja auch deine anderen Platten mit dran an der USB-Schnittstelle. Ja. Also ist die in Ordnung. Dann kann man eine virtuelle Maschine installieren, teilt der virtuellen Maschine die USB-Schnittstelle zu, kann den dann einstecken und dann arbeitet dieses Windows 2000 mit der USB-Schnittstelle genau wie auf deinem alten Rechner.
Ja. Also ich habe mir jetzt schon mal Ubuntu schon mal runtergeladen, das sind 720 Megabyte, das ging ganz flott, muss ich sagen, und das wird der nächste Schritt sein, Vista mit Ubuntu zu verbinden. Dann hast du mich endlich so weit, dass ich in die Welt des Linux einsteige.
Will ich ja gar nicht, da meckerst du bei Linux genauso wie jetzt bei Windows. Also, Heinz Schmitz, ich habe dann noch eine Frage, ich habe eigentlich noch viele Fragen, aber fangen wir mal ganz einfach an. Du hast gesagt, wenn ich einen Rechner habe, auf dem zum Beispiel Linux läuft und ich installiere diese virtuelle Maschine da drauf, dann kann ich da drauf wieder Linux oder Windows-Maschinen virtuelle installieren, mehrere. Komme ich denn an das ursprüngliche untere Betriebssystem, an das Linux da auch noch an?
Ja. Das ist ja der Vater oder die Mutter aller Sache. Die arbeitet ganz normal.
Und da kann ich dann alle Prozesse abschießen.
Ja, man kann auch die virtuelle Maschine, man kann die Prozesse in der virtuellen Maschine nicht abschießen vom Mutterbetriebssystem aus.
Aber umgekehrt.
Auch nicht, nein. Auch die sind nicht gegeneinander, das ist ja einer der schönen Vorteile. Die Dinger sind gegeneinander gekapselt, sodass der eine den anderen nicht beeinflussen kann. Was ich wohl kann vom Mutterbetriebssystem aus, ich kann die virtuelle Maschine abschießen, dann ist alles weg.
Mhm. Wie sieht denn das aus, wenn ich zum Beispiel, weil ich ja ein böser Mensch bin bekanntermaßen, und ich bekomme als einer der ersten einen Staatstrojaner eingepflanzt und ich habe einen Rechner mit vielen virtuellen Maschinen da drauf und ich gehe immer nur mit einer virtuellen Maschine ins Internet und hol mir da meine Sachen und tu meine bösen Dinge da und mit einer anderen virtuellen Maschine, da habe ich meine geheimen Pläne, wann ich wen beschimpfen will und so weiter. Gibt es da, könnte dieser Trojaner denn da...
Wenn die zweite virtuelle Maschine nicht am Internet ist, wenn also die Netzwerkverbindung, man kann die Netzwerkverbindung kappen wie eine virtuelle Maschine, dann ist die gekapselt, dann ist die genau wie ein Rechner, der daneben steht, der keinen Netzwerkzugang hat.
Tschüss, Herr Schäuble.
Aber der hat doch forensische Software.
Ach so.
Ja,
forensische. Und du meinst, der weiß, was das ist?
Das weiß ich nicht, aber
ja,
das ist forensisch.
Das ist ja fantastisch.
Ich wollte zu der Serverwelt noch was sagen.
Ja.
Man geht nämlich mittlerweile einen Schritt weiter. Man liefert demnächst Maschinen aus, die direkt mit virtuellen Maschinen ausgeliefert werden. Das heißt, man kriegt einen Server. Wenn man den einschaltet, startet er mit diesem Hypervisor, auf dem virtuelle Maschinen sind. Das heißt, ich kann direkt bei dem, nach dem Einschalten, habe ich verschiedene BIOS und kann beliebig viele virtuelle Maschinen drauf installieren.
Finde ich super.
Der Vorteil ist, man braucht also kein Grundbetriebssystem mehr, auf dem man das dann wieder aufsetzen muss, sondern man fängt direkt an.
Was haben die denn da drunter? Irgendein Betriebssystem muss ja da drunter sein.
Nee, die machen nur eine BIOS-Emulation. Hm. Es gibt andere Sachen, das ist jetzt VMware, die das direkt in die Hardware, ins Flash reinbauen. Es gibt andere Sachen, zum Beispiel CERN in Genf, das arbeitet mit Xen, das ist an sich eine freie Software, die aus der Linux-Welt kommt. Die haben ein Mini-Linux als Mutterbetriebssystem. Da sitzt dann die Xen-Maschine als virtuelle Maschine drauf und da kann man dann wieder drauf installieren. Der Vorteil für die CERN-Leute ist, die können damit, das ist ein Open Source, die können damit selber weiterentwickeln und das in ihren Gegebenheiten anpassen. Die Forscher sind nun mal so, die brauchen das.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast es zwar schon gesagt, aber ich möchte mal klar und deutlich hören. Also die Installation ist relativ einfach.
Ja.
Und es gibt die auch als Open Source. Das heißt, ich kann mir das kostenlos herunterladen aus dem Internet und darf es dann auch benutzen.
Ja.
Jeder Privatmann kann das.
Es gibt zwei Sachen in der Open Source. Es gibt also die Open Source, die Xen und KVM gibt's. Und dann gibt's noch Virtual Iron und gibt's also einige in der Open Source Szene.
Ich glaube, VMware gibt's aber auch für privaten
Gebrauch. Das ist VMware ist eigentlich
den Player gibt es.
Ja. Vor allem, weil es ja ein kommerzielles Unternehmen, die haben den Player frei und den Server frei. Auf dem kann man die virtuellen Maschinen benutzen. Man kann aber keine neue virtuelle Maschine installieren, dafür braucht man eine Vollversion.
Aha. Kann ich dann eigentlich Linux nehmen und dann Vista installieren mit meiner Recovery?
Da bin ich jetzt überfragt.
Oder muss ich ein Original Vista haben?
Müsste an sich mit der Recovery gehen. Die Freischaltung muss allerdings hinterher erfolgen.
Na gut, gucken wir mal. Vielleicht mache ich es auch umgekehrt. Lasse Vista und mache Ubuntu.
Ja, also
Vista. Das wäre in dem Fall sinnvoller. Hm.
Okay, das war schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Das ist zwar eine neue Welt, wird für viele auch eine neue Welt sein, plötzlich mit mehreren Rechnern herumzuhantieren. Macht aber wahrscheinlich auch Spaß, wenn das alles funktioniert. Und jetzt wollen wir mal nachhören, wie es denn eigentlich aussieht, wenn wir jetzt mit einem Ingenieur sprechen, der täglich damit zu tun hat. Und zwar wollen wir uns verbinden mit
Manfred Schulz,
ist der Senior Manager, sonst bin ich immer der Senior.
Mhm.
Hier, das heißt, schreibt er immer aber rein in die Abläufe, Junior und Senior diskutieren
oder so. Ja, der Manfred Schulz ist aber jünger als unser Senior.
Aha, Senior Manager Systems Engineering, EMEA Central Region. Mein Gott, hat der einen tollen Namen. Findet man ja manchmal auf Visitenkarten so ganz, ganz fantasievolle Bezeichnungen drauf. Was machen Sie in puncto virtuelle Maschinen?
Ja, was machen wir in puncto virtuelle Maschinen? Also erstmal guten Tag. Ich bin hier verantwortlich bei der VMware in der Central Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz, für ein Team von System Engineers, die eben draußen im Feld, also beim Kunden und bei unserem Partner dann eben die virtuelle Technologie eben kommunizieren, so dass wirklich möglichst jeder hier erfährt, was man mit virtuellen Maschinen wirklich Tolles machen kann. Und ich denke, Sie haben auch im Vorfeld schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt auf spezielle Fragen dort vielleicht eingehen sollen.
Frage kommt jetzt.
Mhm. Ja, als erstes haben Sie mich neugierig gemacht. Wenn Sie also da Systemingenieure draußen haben, die den Leuten erklären, was man mit virtuellen Maschinen machen kann, können Sie das auch mal kurz für uns sagen, mal zusammenführen?
Ja, was kann man mit virtuellen Maschinen machen? Kurz und knapp gesagt, all das, was ich mit physikalischen Maschinen, also mit den Maschinen, die ich anfassen kann, auch machen kann. Im Endeffekt stellt sich dann eine virtuelle Maschine für den Anwender, aber eigentlich für das Betriebssystem und für die Anwendung, die dort drauf läuft, eigentlich genauso dar wie eine Installation in der physikalischen Welt. Das heißt, man hat dort eine Hardware, die einem dort gegeben wird, und auf dieser Hardware installiert man sein Betriebssystem und seine verschiedenen Applikationen und kann so eben beispielsweise einen Rechner mehrfach nutzen, mehrfach parallel nutzen, genau. So dass ich auf meinem Notebook zum Beispiel verschiedene Betriebssysteme, ob das ein Linux oder ein Windows-Betriebssystem in den verschiedensten Variationen dann eben nutzen kann.
Genau, an diesem Punkt möchte ich da mal eingreifen und nachfragen. Normalerweise wird Software geschrieben, dass sie auf Hardware läuft. Das heißt, diese Hardware in irgendeiner Art bedient, in irgendwelchen Speicherbereichen abgelegt ist, sich selbst überschreibt, kopiert, auf irgendwelche Ports zugreift. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine virtuelle Maschine habe, das heißt, ich habe so einen per Software erzeugten Rechner, und dann muss die Software mit diesem per Software erzeugten Rechner zurechtkommen. Gibt es da irgendwelche Reibungspunkte, Probleme? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich direkt eine Speicherstelle ansprechen kann und die virtuelle Maschine, die sagt dann, ja gut, okay, jetzt weiß ich, jetzt muss ich meinem Rechner, der irgendwo tief unten vergraben ist, dieses eine Bit setzen.
Mhm. Ja, was wir so in den Anfängen der Virtualisierung eben erfunden haben, das waren eben diese Virtualisierung dieser Hardware in den verschiedenen Bereichen, ob das jetzt im CPU-Bereich ist, ob das im Speicherbereich ist, ob das mit den Netzwerkkarten ist oder im Festplattenbereich ist. Und es geht auch heute noch weiter, zum Beispiel im USB-Device-Bereich. All diese Geräte werden bei uns in einer Virtualisierungsschicht eben abgebildet, sodass das im Endeffekt das Betriebssystem tatsächlich glaubt, dort eine physikalische Hardware darunter liegen zu haben und wie gesagt genauso arbeiten kann, als wäre es direkt auf dieser Physik installiert.
Wenn ich einen Treiber habe, zum Beispiel einen Gerätetreiber, Sie sprachen eben USB an, und der direkt irgendwo da drauf geht, das funktioniert auch?
Diese Treiber, die kommen, also spezielle Treiber werden bei uns mitgeliefert. Ich glaube, Sie hatten vorher schon mal das BIOS angesprochen, ja. Der auch bei uns mitgeliefert wird. Also man muss sich das so vorstellen, man bekommt einen Container, also eine virtuelle Maschine, und in diesem Container ist ein BIOS bereits vorinstalliert, sage ich jetzt mal, und dann eben auch diese Standardtreiber, um eben auf Netzwerkkarten, um auf USB-Devices und so zuzugreifen. Und das Betriebssystem bedient sich dann eben genau dieser Schnittstellen, dieser Treiber.
Also wenn man so drüber nachdenkt, das sind ja eigentlich nur Vorteile, die wir heute erfahren haben. Warum kommt man da eigentlich heute darauf? Warum beginnt heute dieser virtuelle Hype? Konnte man das früher noch nicht?
Ja, jetzt wäre es vermessen zu sagen, dass wir das wirklich erfunden hätten. Also man konnte es früher, und wenn man in die Großrechnerwelt schaut, hat es die IBM wirklich schon vor vielen Jahrzehnten erfunden, die Virtualisierung bzw. die Partitionierung von Rechnersystemen. Nur ist es eben so, dass mit dem Aufkommen dieser x86-Architektur, die ja damals von der Intel entsprechend erfunden wurde, dass man dort eben dieses Virtualisierungskonzept, ich möchte mal sagen, einfach vergessen hatte oder eben als nicht wichtig empfunden hat und dann eben viele Jahre ohne diese Virtualisierung gut leben konnte, bis wir dann eben so zur Jahrtausendwende dann eben von VMware kamen und eben mehr wollten, mehr aus einem x86-Rechner rausholen wollten, nämlich auch auf einer Plattform zum Beispiel ein Linux parallel zu betreiben neben dem Windows, das man dort bereits laufen hatte.
Was kostet das an Rechenzeit, wenn ich eine virtuelle Maschine nur eine laufen lassen würde?
Also wenn Sie nur eine virtuelle Maschine laufen lassen, und das mache ich im Endeffekt jeden Tag, ich habe hier mein Notebook vor mir und dort habe ich immer die virtuelle Maschine, in der ich arbeite. Und was kostet es an Performance? Es kostet für mich als einzelnen Anwender kostet es nichts an Performance. Das merke ich gar nicht, dass ich dort in der virtuellen Maschine arbeite. Bringt mir aber natürlich dann auf der anderen Seite riesige Vorteile, weil ich sehr flexibel geworden bin, auch was zum Beispiel meinen Backup anbelangt. Diese virtuelle Maschine, das sind nur ein paar wenige Dateien, die ich leicht irgendwo auf einem Netzwerkshare zum Beispiel speichern kann und habe dann im Desasterfall sehr schnell wieder Zugang zu meinem Rechner mit all den Daten, mit all seinen Konfigurationen und kann ihn dann auf beliebige andere Rechner, zum Beispiel dem Austauschgerät, das ich von unserer IT-Abteilung bekommen habe, starten und sofort wieder weiterarbeiten.
Herr Schulz, der Heinz Schmitz, der ist bei uns im Studio, den kennen Sie, glaube ich, der hat auch Hallo. Eine Frage noch.
Herr Schulz, wir sollten vielleicht auf eine Sache hinweisen. So schön die virtuellen Maschinen sind, ein Hardcore-Gamer oder wenn einer Videoschnitt machen will, stößt natürlich bei der Virtualisierung an seine Grenzen.
Das ist natürlich richtig, weil diese Treiber, von denen wir vorher gesprochen haben, das sind Standardtreiber, die von uns mitgeliefert werden, die von VMware an der Stelle mitgeliefert werden. Und wenn ich jetzt eine ganz spezielle Hardware in meinem Rechner habe, also in diesem physikalischen Rechner, eine spezielle Grafikkarte, die natürlich dann auch spezielle Treiber für Videoschnitt oder dergleichen benötigt, dann ist dieses heute womöglich eben nicht zu unterstützen.
So, jetzt möchte ich noch wissen, wie muss mein Rechner aussehen, damit ich es Sinn macht, eine, zwei oder drei VM-Maschinen laufen
zu lassen. Du brauchst ein virtuelles Gehäuse.
Genau, ich wollte das schon mal bei eBay, ich habe bei eBay geguckt, gibt's noch nicht.
Nicht gefunden.
Das LAN-Kabel, das gab's ja auch damals. Ja. Und
wie muss der Rechner denn
ausgestattet sein? Vielleicht sollte man da mal eine Geschäftsidee realisieren. Dann wie muss der Rechner ausgestattet sein? Lohnt es sich mit einem C64 anzufangen, glaube ich, nicht funktionieren. Aber was braucht er an Hauptspeicher? 2 Giga?
Ja, also wie immer sage ich ganz gerne an der Stelle, das kommt darauf an, aber das ist natürlich keine Frage, die Sie gerne so beantwortet haben möchten, sondern es hängt wirklich vom Anwendungsfall ab. Also bei mir sieht es zum Beispiel so aus, dass mein Rechner mit 2 GB ausgestattet ist und die virtuelle Maschine davon 750 MB bekommen hat. Mhm. Das habe ich aus dem Grund so konfiguriert, weil ich hin und wieder mehrere virtuelle Maschinen hier bei mir parallel betreibe. Ich habe dann noch SQL-Server zum Beispiel und andere Linux-basierte Applikationsserver am Laufen. Meine Linux-Maschine, der Applikationsserver, der hat zum Beispiel nur 128 MB, wohingegen der SQL-Server dann 512 bekommen hatte. Also man muss wirklich reinschauen, was dort in dieser Anwendung dann wirklich gefordert wird.
Also mein Vista will schon 1 Gigabyte per se haben.
Ja, also da, wenn ich eine Vista-virtuelle Maschine hier bei mir installieren würde, würde ich der auch bestimmt mindestens 1 Gigabyte geben, ja.
Herr Schulz, wir haben vom Heinz Schmitz gehört, dass die einzelnen virtuellen Maschinen voneinander vollständig abgeschottet sind. Können die aber, wenn ich es will, miteinander kommunizieren?
Der Weg der Kommunikation geht heute aller Regel über das Netzwerk. Das heißt, über ein internes, rechnerinternes Netzwerk oder über ein Firmennetz können diese virtuellen Maschinen dann mit den entsprechenden Mechanismen kommunizieren.
Mein einer Rechner, auf dem verschiedene virtuelle Maschinen laufen, unterhält sich mit sich selbst über das Netzwerk.
Das kann jetzt über das externe Netzwerk passieren, aber auch über ein internes Netzwerk.
Ein virtuelles Netzwerk.
Genau, über das virtuelle Netzwerk. Es gibt auch dort immer so einen virtuellen Switch, wie wir sagen, über den sich dann die Maschinen, in meinem konkreten Fall, den ich Ihnen vorher genannt hatte, wo sich mein Windows XP, wo ich eine Frontend-Anwendung laufen habe, dann eben mit dem SQL-Server, der in der anderen Maschine, die eben auch auf meinem Rechner läuft, dann eben über diesen Netzwerkstack, über dieses simulierte Ethernet dann eben entsprechend unterhält.
Ja gut, die andere Möglichkeit wäre einfach über Platten-Shares die Daten, die über Dateien auszutauschen.
Das ist die einfachste Möglichkeit, wenn man dort einen Platten-Share, sei es einen Netzwerk-Share anlegt, wo eben beide Maschinen parallel drauf zugreifen oder dann eben auch bei uns die sogenannte Shared-Folder-Technologie verwendet, wo man dann eben wirklich Plattenbereiche dann dediziert, dann eben zur Verfügung stellt, sodass sich diese beiden Betriebssysteme austauschen können.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn ein Virus unterwegs ist, fange ich mir da gleich 5 Stück ein?
Wenn ein Virus unterwegs ist, der Virus, der nistet sich ja typischerweise in Programmbausteine ein, die in einem Betriebssystem sind. Und nachdem wir eben diese Kommunikation zwischen diesen Maschinen eben im Endeffekt nur über diesen Netzwerkshare haben, beziehungsweise über diese zentralen Platten, kann sich der Virus auch nur über diesen Weg dann eben ausbreiten. Das heißt also, wenn man dort den Virus in der Maschine A eingefangen hat, dann kann er sich nur über diese normalen Netzwerkmechanismen dann eben auf die Maschine B fortpflanzen. Und in diesem Umfeld ist es genauso unerlässlich, dass man eben dort auch entsprechend Virenscanner und zum Beispiel Intrusion Detection Programme dann eben hat, um das Eindringen von Viren dann und die Ausbreitung zu vermeiden.
Ja, vielen Dank und schauen Sie mal bei eBay rein. Vielleicht können Sie doch ein virtuelles Gehäuse ersteigern.
Schönen Tag noch eins reinstellen.
Ja, da bin ich gespannt. Ja. Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Tag. Auf Wiederhören.
Habe ich eigentlich erzählt, was ich davor hatte?
Mit virtuellen Maschinen?
Ja, und zwar habe ich doch so einen Player, der läuft bei Vista nicht, wird nicht erkannt, läuft aber bei Windows 2000. Und da wollte ich eigentlich eine zweite Maschine machen, Windows 2000, und wollte dann den Player erkennen lassen. Wäre doch eine gute Idee gewesen.
Wenn wir jetzt Fernsehen machen würden, würdest du mein Gesicht sehen. Also einmal Windows auf dem Rechner, das macht dir ja schon Probleme, wie ich eben gehört habe. Ja. Und jetzt willst du noch zweimal Windows darauf haben. Wo bist denn die
Nein,
Zeit?
Nein, ja doch, zweimal.
Also ja. Die Idee der virtuellen Maschine ist ja wirklich schon sehr, sehr alt. Ich kann mich erinnern an ein Programm namens Sidekick. Das ist nicht das, was dann zuletzt so als Tabelle, als Kalender oder sowas kam, sondern damit konnte man unter DOS wirklich mehrere Programme quasi gleichzeitig laufen lassen. Und dass es heute so weit gekommen ist, dass wir das alle machen können, ich denke, wir sollten uns wirklich mal etwas mehr damit befassen, um vielleicht können unsere Zuhörer ihre eigenen Erfahrungen auch mal berichten.
Ja, ich finde das toll, dass man jeder jetzt 10 Maschinen haben kann und 10 Rechner, mit denen alle gleichzeitig arbeiten kann. Das war's für heute. Der Daumen geht nach oben und
ruckzuck, zick,
zack. Nee, eböp.
Ja, das kommt bei mir am Schluss. Eböp.
Zickzack.
Ja, dann kommst du wieder danach. Da sag ich wieder Eböp.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.